Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 607. Heute mit der Vorschau auf WWE WrestleMania 40 Night 2. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Double Trouble hier bei WrestleMania. Natürlich zwei Nächte in Folge. Nacht 1 haben wir schon mit einer Preview versehen. Jetzt ist Nacht 2 dran. Ich muss dich jetzt nicht nochmal nach dem Hype-Level fragen, oder?
Nee, hat sich so entwickelt, ne? Weiterhin im Laufe auch der ersten Review. Du weißt ja, wie es ist. Das steigt auch immer mit dem Podcast. Das eigene Hype-Level-Attacke. Also, ich muss aber sagen, als wir gerade dann auch so off-Camera, off-Mic so besprochen haben, was da jetzt auch noch so für so einen Zeitplan ansteht, ne? Mit dann Sonntag, mit gucken, irgendwie Notizen dabei machen, aufnehmen und du weißt dann schon auch, ja, das wird schon so 6-7 Stunden fressen, das Ganze, ne?
Ja, es sind arbeitsreiche Podcast-Wochen, damit hört es ja nicht auf, ne? Montag dann ja quasi dasselbe nochmal.
Ja.
Auch gucken und dann podcasten und schnellstmöglich den Podcast auch online stellen. Wir machen natürlich auch noch für Supporter, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, machen wir natürlich auch noch eine Review zu NXT. Die kommt dann Mitte kommender Woche, also am Mittwoch ist ja immer so unser Stammtag sozusagen. Und dann am kommenden Wochenende blicken wir nochmal zurück auf die Week After Mania und auf das, was da dann noch so passiert ist. Mal gucken, ob das ähnlich turbulent wird wie in der vergangenen Woche. Da war zwar Raw After Mania ein bisschen enttäuschend, aber es ist ansonsten viel in der Wrestling-Welt passiert.
Mal vergangenes gucken, wie Jahr.
Dann bitte?
Vergangenes Jahr.
Was habe ich gesagt?
Woche.
Oh ja,
krass, wenn wir letzte Woche schon WrestleMania gehabt hätten.
Aber nochmal WrestleMania. Ja, also zweimal WrestleMania. Nee, vergangenes Jahr natürlich. Ja. Mal gucken, was das alles passiert. Mit dann passiert ja eh auch genug. Und deswegen haben wir auch noch das Magazin. Das werden wir da nicht ganz so weit
Das fällt mir ein. Das wollte ich noch fragen. Und zwar, wie ist das eigentlich bei dir? Also du warst jetzt ja schon mehrfach bei Mania auch, ne? War das bei dir auch so, dass das Jahr danach dann ganz komisch war, weil du dir halt so dann denkst, mein letztes Jahr war ich da und jetzt nicht diese FOMO, dieses Fear of Missing Out, aber dass du halt schon denkst, mein letztes Jahr war ich da und ich habe das so live vor Ort mitgenommen und jetzt bin ich nur zu Hause. Also, ich habe da so ein ganz komisches Gefühl. War das bei dir auch so?
Man wird ja so ein bisschen nostalgisch dann, ne? Und man erinnert sich
ja so wehmütig. Ja, genau.
An diese Reise, ne? Weil das ist ja auch immer ein kleines Abenteuer, ne? So ein Losfahren und dann geht's zum Flughafen und klappt alles am Flughafen.
Oder letztes Jahr, dieser riesige Streik da bei mir, ne? Also, das war ja die Hölle.
Ja, und dann alles andere, was dann noch mit dazukommt. Ich meine, wir haben es ja bei All In erlebt, wie abenteuerlich das gelaufen ist mit der Reise, selbst nur noch nach London.
Mit dem Bus zurück.
Und nein, natürlich denkt man daran zurück. Und auch gerade, ich weiß auch noch zum Beispiel jetzt an NXT, wenn ich jetzt so ein WrestleMania NXT-Event sehe, denke ich mir immer, ach, weißt du noch, Nakamura gegen Sami Zayn damals. Ja. Ne? Ole, ole, neben Carsten Schäfer. Das war witzig. Und Sebastian Hackel, saß auch daneben. Nein, natürlich denkt man daran zurück, ne? Und auch an die ganzen Erinnerungen, auch an die erste WrestleMania-Reise bei mir mit WrestleMania 20, was natürlich noch eine ganz andere Kiste gewesen ist, damals
mit
den Freunden von Power Wrestling. Ne? Schöne Grüße an Christian Bruns und Markus Holz an der Stelle, mit denen wir da das alles gemacht haben, bei Ring of Honor gewesen sind, keine Ahnung was. Nee, ist absolut da. Also ich bin auch mal gespannt, du warst ja letztes Jahr da, bin mal gespannt, wie es dir jetzt dieses Jahr geht.
Ja, das ist dann... Weil schon, ne, weil dann Handys auch heutzutage sind ja immer so, oh, heute vor einem Jahr hast du ganz viele Bilder gemacht, ne?
Ja.
Und dann siehst du so, ach man, ich saß da im Stadion, ne, also es vergeht auch keine Woche, in der ich nicht traurig bin, dass wir nicht IHOP in Deutschland haben, seitdem. Aber wirklich diese ganzen Sachen zu sehen, ne, das ist halt wirklich echt krass. Und als ich jetzt auch gehört habe, dass anscheinend ja die nächste WrestleMania, also 41, da gibt's immer so verschiedene Gerüchte und anscheinend ist es jetzt dann doch, wird's Minnesota. Also ist jetzt das Gerücht so,
ja.
Wenn wir jetzt Transfermarkt wären, wäre so ein Gerücht Wahrscheinlichkeit 75% oder sowas, ne? Und es hieß ja auch mal eine Zeit lang Vegas und vielleicht wird dann ja danach das Jahr Vegas, weil wäre es Las Vegas gewesen, wäre ich 100%ig hingeflogen, weil man das halt gut mitnehmen kann. So nach Vegas, da ist halt One-Way-Flüge, das ist super einfach, ne? Und jetzt nach Minnesota ist dann auch so, ja, also, ne? Ich muss jetzt nicht nach Minnesota, also ja, cool, aber ich muss jetzt auch nicht nach Minnesota fliegen, weißt du?
Ja.
Deswegen, das ist auf jeden Fall allen Leuten, die da sind oder sowas, wünsche ich sehr, sehr, sehr viel Spaß.
Ja, genau. Schreibt uns auch gerade mal, wenn ihr da unterwegs seid, gerne mal auf Discord kommen. Schreibt uns ja gerne auch ja so ein bisschen eure Reiseerfahrung. Das ist ja auch immer für ganz viele andere auch super spannend. Wir kriegen das ja auch immer mit, so diese Ungewissheit vor so einer großen Reise. Woran muss ich alles denken? Was sind die Probleme, die aufkommen können? Wie ist die Organisation vor Ort? Und all solche Geschichten. Also da schreibt uns gerne mal, was da eure Erfahrungen sind. Kommt da auf unseren Discord. Link findet ihr in der YouTube-Beschreibung quasi, in der Videobeschreibung, findet es auch in den Shownotes und so weiter und so fort. Also gar kein Problem, da reinzukommen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ohnehin ist ja WrestleMania immer die Zeit, da ist auch im Discord immer massiv viel los in den Nächten, weil nirgendwo sonst wird so viel live geschaut, außer vielleicht beim Bash in Berlin, wahrscheinlich dieses Jahr, denke ich mal, da wird es auch ähnlich sein. Ja, auf jeden Fall, heute steht Night 2 auf dem Podcast-Plan. Für Night 1 sind ja 7 Matches angekündigt gewesen, für Night 2 nur 6. Kai, wird die Card und der Event, wird der maßgeblich kürzer als Night 1?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, beide werden ungefähr gleich lang.
Also wahrscheinlich macht man noch ein bisschen drumherum. Vielleicht kriegt man auch noch irgendwie ein Segment dazwischen. Also vielleicht hat noch irgendjemand Zeit. Es ist eine Jubiläums-WrestleMania. Ist ja vielleicht auch mal eine interessante Frage, Kai, bevor wir jetzt hier loslegen. Wir haben ja oft so kleinere Auftritte gehabt, die nicht abgesprochen oder nicht angekündigt gewesen sind. Wir hatten mal, weiß ich nicht, vielleicht ein John Cena oder so, der mal dabei gewesen, vielleicht ein Steve Austin. Es ist ein Jubiläums-WrestleMania. Kriegen wir noch irgendwie eine Überraschung? Gerade bei Night 2, wo es ja eben nur 6 Matches gibt.
Ja, es gibt ja auch dieses Foreshadowing, ne? Oh, auf dem Truck bei dem Cody-Beatdown, da waren ausgerechnet John Cena und Steve Austin drauf, ne? Also sowas alles. Oder jetzt auch in der WrestleMania 30. Der legendäre Silverdome.
Ja.
Ne? Der Hulk Hogan-Botch da. Wo du ja auch denkst, musst du eigentlich mal überlegen, dann stehen da halt im Ring Hulk Hogan, The Rock und Steve Austin, wo du auch denkst, Alter, das ist so, ne? Schon auch irgendwie Mount Rushmore-Kram. Mal schauen, wie man das hier macht, gerade mit Nacht 40, also mit WrestleMania 40. Also würde mich jetzt stark wundern. Irgendwann WrestleMania Nacht 40. So. Jeden Tag ein Podcast, meine ich kann nicht mehr. Also ich glaube schon, dass man das irgendwas macht in Richtung besondere Eröffnung oder auch mit Überraschungen oder sowas. Also ich fand ja letztes Jahr so ein bisschen diese Celebrity-Auftritte schon ein bisschen mau mit Pat McAfee und Shane McMahon, muss ich ganz klar sagen. Das war dann eher
Wir hatten Snoop.
Ja, wollte ich sagen, wir hatten ein Snoop Dogg-Match, aber der war ja auch angekündigt so als Host. Ne?
Das war jetzt
ja
aber nicht mal gar nicht übrigens, ne?
Ja, eben. Also mal schauen, was man da noch macht. Aber ich glaube, irgendwas werden wir auf jeden Fall noch präsentiert bekommen, weil es ist eben WrestleMania.
Ja, gehe ich auch ganz stark von aus. Haben wir es bei Nacht 1 gar nicht drüber gesprochen, aber dann
vielleicht der Taker. Also, ne?
Gucken wir mal, alles möglich. Aber ich denke auch, dass man da so ein bisschen die nostalgische Schiene noch ein bisschen fahren wird, weil da werden auch ganz viele Leute hinfahren. Also mein ursprünglicher Plan war ja auch mal, vielleicht fährst du mal so alle 10 Jahre. Ich meine, ich war bei WrestleMania 20, dann habe ich mich verrechnet, dann war ich bei WrestleMania 32. Dann kann man jetzt ja sagen, gut, dann fahre ich halt nochmal zu WrestleMania 40. Habe ich auch nicht gemacht, habe stattdessen lieber mein Geld für andere Dinge ausgegeben.
Hab ein Kind bekommen.
Hab ein Haus gekauft. Hab einen Arsch voll Schulden.
Ja, irgendwann konnte so, Mika, wegen dir fahre ich nicht bei WrestleMania genau. 40. Wie ist dein Essen jetzt auf?
Genau, so sieht's aus. Nee, genau, deswegen, hatte ich ja kurz überlegt gehabt, aber dann nee.
Hall of Fame haben wir ja auch noch, die nochmal rauskommt richtig. Kurz, ne, also.
Ja. Das wird auch was, ganz genau. Dann machen wir weiter hier, würde ich mal sagen, im Text, weil wir sind ja, kurz vor WrestleMania, wir wissen, ihr habt auch ein bisschen wenig Zeit, deswegen steigen wir da jetzt sofort in die Card ein. Und ich fange direkt mit einem großen, großen Match an. Wir haben das Match um die World Heavyweight Championship. Oh. Seth freaking Rollins trifft auf Drew McIntyre und CM Punk wird wohl am Kommentar zugegen sein. Nicht als Special Referee, sondern nur am Mikrofon. Kann er sich schon mal dran gewöhnen, ne? Ja, Kai, die Geschichte ist ja auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil eigentlich, das hat ja CM Punk auch im Interview gesagt, wäre es ja geplant gewesen, dass Seth Rollins gegen Punk hier im einen der Main Events hätte stehen sollen. Das wurde ja dann aufgrund der Verletzung über die Haufen geworfen quasi. Man hat aber hier aus der Not eine Tugend gemacht. Drew McIntyre als der größte Internet-Troll, den man sich vorstellen kann. Und natürlich auch noch jemand, der jetzt auch noch einen Titel haben möchte und ja bei Elimination Chamber sich hier den Title Shot gesichert hat. Wie gefiel dir hier die Geschichte zwischen den beiden? War Drew McIntyre nicht vielleicht auch ein bisschen zu abgelenkt teilweise, sowohl vom CM Punk als auch vom Drumherum?
Ja, natürlich, aber ich finde, das hat man dann relativ gut genutzt, weil Drew McIntyre hatte ein bisschen so dieses Punk-Ding, an dem er sich abarbeiten konnte und Rollins war ja sowieso recht eingespannt durch dieses Bloodline-Thema. Also, wir haben ja dafür, dass es jetzt halt ein WrestleMania-Match ist, um ein Haupt-Championship, haben wir trotzdem recht wenig Fehde zwischen Drew und Seth gehabt. Aber ich finde trotzdem, dass es ein gutes Programm ist, weil mir das drumherum halt gefallen hat. Weil mir hat auch dieses Drew McIntyre interagiert mit über gegen CM Punk recht gut gefallen. Man muss auch da sagen, nicht nur was das Match angeht, aus der Not eine Tugend gemacht. Drew McIntyre ist so interessant wie fast noch nie in seinem WWE-Run aktuell. Na, also klar, dieser Rumble-Sieg damals, wo er auch Lesnar rausgekickt hat, das war krass, das war ein großer Moment. Und wir haben auch gesagt, ach Mann, der Drew ist doch ein guter. Klar, dann hat er halt seinen Championship-Run gehabt, aber das war halt auch mitten in Corona. Das war auch eine ganz nervige Zeit, auch zu schauen. Es hat auch nicht viel Spaß gemacht, muss man ganz klar sagen. Nee. Und dann wird auch ein Drew McIntyre langweilig und gepaart dadurch, dass er auch keine Crowd-Reactions ziehen kann, war es dann noch mal schwieriger, ne? Also auch wenn da prinzipiell gute Ansätze in der Fehde waren, dieses Ambulance-Match gegen Randy Orton und sowas, aber es hat halt einfach darunter gelitten, dass halt Corona war. Ne?
Absolut.
Du hast keine Crowd da, das war blöd. Und jetzt wirklich, sind wir mal ehrlich, wir haben immer, wie oft haben wir, auch ich, ne, besonders ich, mit Chris zusammen Gags über Drew McIntyre gemacht, kommt mit seinem dummen Schwert raus, der erzählt irgendwelche Geschichten, es war wirklich langweilig und es war zu neudeutsch, so auf cringe cool gemacht, so, hey Leute, ich bin's doch, der Drew McIntyre, oder? Ihr mögt mich doch, ich bin doch richtig knorken Typen, bin ich doch. Und jetzt erst durch diese Internet-Persona, die er da embraced, das gefällt mir sehr gut, der erfährt da zu Mindy's Bakery, nimmt das alles mit, ne, bei allen Sachen, er hat zu jedem irgendwie so ein Meme in der Pipeline, das ist stark, das ist witzig und man schafft's auch da, dass es nicht unangenehm wirkt. Es ist nicht so, hey, wir sind die Deutsche Bahn und wir twittern jetzt mal witzig oder sowas, sondern das passt auch, weißt du? Das ist nicht so dieses, oh, wie verwende ich jetzt ein Meme hier? Ich bin irgendwie irgendein deutsches Kleinunternehmen, sondern das ist gut gemacht.
Ja.
Und deswegen gefällt mir das ganz gut und ich muss auch ganz klar sagen, dieses Segment, was wir jetzt letztens hatten, das mit Punk, Drew und Rollins, ne?
Ja, ja.
Das war
freigesprochene quasi, ja.
Ja, das war eins der besten Segmente, die ich seit langem gesehen habe, weil du hast gemerkt, finde ich, da waren diese drei Typen, man hat denen gesagt, okay, das ist das Thema und macht halt mal.
Ja.
Ne? Weil ich habe es ja auch schon im Magazin gelobt, ganz viel, deswegen auch da gerne Patreon Steady reinschauen, Magazin hören, lohnt sich immer. Aber dieses Segment, was man da gemacht hat, das war fantastisch. Man hat natürlich auch gemerkt, das finde ich gerade auch in Punk, so an einem Open Mic, sehr, sehr stark, auch stärker als ein Drew McIntyre. Jetzt gerade auch mit diesem, ja hier, du warst, ne, habe ich auch schon angesprochen, so du warst der Chosen One und dann sagst du, ja, sag doch seinen Namen,
wer hat
den
Chosen
One gemacht?
Das war auch fies.
Ne? Und aber auch da finde ich, ne, Punk auch wirklich bekannt dafür, der auch ein echter Arsch sein kann. Ich finde aber auch gut gelöst, weil er hat halt das gesagt, so, ja, sag, wer ist der Chosen One? Und hat dann aber selbst weitergeredet. Weil hätte er das einfach stehen lassen und gewartet auf eine Antwort von Drew, das wäre ekelhaft gewesen, finde ich, ne? Also, er hat ihn in diese Situation gebracht, aber er hat auch die Promo wieder aus der Situation rausgeholt.
Ja,
weil sonst wäre es frech gewesen, finde ich, weil was soll denn Drew dazu, ne?
Soll ja, eben.
Dazu sagen?
Wieder,
ja. Also, das übrigens, weil Internet war so ganz oft, ja, man, er hätte ja sagen können, ja, der Typ, der dich gefeuert hat, ja, der hat auch Drew gefeuert. Das ist eine richtig dumme Antwort gewesen, übrigens. Also, das mochte ich und ich finde generell dieses Love Triangle, was die drei dann da hatten, wirklich verdammt stark. Auch dann Punk am Commentary. Also, ich habe super viel Bock auf dieses Match und ich sagte ganz klar, ich habe auch irgendwie Bock auf den Sieg von Drew McIntyre.
Ja, das halte ich sogar für gar nicht so unwahrscheinlich, aber ich bin da komplett bei dir. Wir haben, man hat jetzt auch noch CM Punk mit an Kommentar geholt. Ich bin mir sicher, auch wenn er keine Ringfreigabe hat, er wird irgendwie eingreifen. Also egal, ob es jetzt durch eine Provokation ist, vielleicht gibt es auch einen Schlag. Er hat zwar einen kaputten Arm, aber hat immer auch einen heilen Arm. Da kann er noch irgendwie eingreifen. Vielleicht stolpert jemand in ihn rein oder sonst irgendwas und dadurch gibt es irgendwie Tumult. Da gibt es tausend Möglichkeiten, wie man auch Punk am Kommentar hier einbinden wird. Weil das ist ja schon angekündigt quasi, dass die erste Zielscheibe, die CM Punk, oder das erste Ziel, was CM Punk dann hier hat, wenn er wieder fit ist, das ist nun mal Drew McIntyre. Und warum soll man da nicht dann auch den Titel mit reinnehmen? Und ich bin auch so ein bisschen überdrüssig eines Seth Rollins. Ich finde, er hat das jetzt gut gemacht.
Ja.
Diese Rolle, die er dann auch neben Cody eingenommen hat, da hat er auch, wie wir schon in Podcast zu Nacht 1 gesagt haben, ist auch wirklich nochmal gewachsen. Also auch so gerade auf diesem Weg zu sagen, ja, kommen wir, eigentlich mögen wir uns nicht, aber jetzt gegen die beiden, ne, gegen diesen Machtblock, den wir da haben mit The Rock und Roman Reigns, da müssen wir zusammenhalten, damit die hier nicht die komplette Kontrolle übernehmen. Fand ich total logisch und hat das gut dargestellt. Nichtsdestotrotz, mir reicht's mit Seth Rollins. Das sage ich jetzt mal ganz persönlich, ganz nüchtern. Und Drew McIntyre ist aktuell einfach unterhaltsamer. Und der hat's jetzt auch verdient. Und obendrein dürfen wir nicht vergessen, so wie es ja aussieht, so wie es ja zumindest heißt, hat er noch immer keinen festen Vertrag unterschrieben, sondern scheint läuft das immer noch alles per Handshake, ja?
Ja, auch da. Dirt Sheets laufen auch immer heiß zu WrestleMania, aber anscheinend ja auch läuft in naher Zukunft der Vertrag von Becky aus und von Rollins auch. Mhm. Und dann von dem Drew McIntyre auch. Auch interessant, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Und ich glaube, dass Drew McIntyre gerade natürlich in einer ausgezeichneten Verhandlungssituation ist. Ne? Der ist interessant wie nie. Das Produkt ist so heiß wie nie. Ist da mit dran beteiligt an einem der großen Programme hier innerhalb der Geschichte. Wird ein bisschen mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sowohl an Tag 1 als auch an Tag 2 auftauchen. Ich kann mir diesen Eingriff, den wir angesprochen haben, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen in das Tag Team Match. Wenn er Mut hat, sagt er, pass auf, ich verlängere, aber ich will den Titel holen bei WrestleMania. Ich will meinen Title-Win vor Publikum bekommen, bei WrestleMania. Nicht so wie damals ohne Publikum, das war schon geil, aber ich will jetzt auch diesen großen Moment bekommen. Und der hat, da würde ich auch sagen, ich habe keinen Bock drauf zu warten, wisst ihr, Leute? Na, wer weiß, was bis dahin ist, vielleicht verletze ich mich, ich bin jetzt fit, wenn ich unterschreiben soll, machen wir das so. Also politikmäßig gesprochen, ne? Ansonsten, wir haben das Match der beiden ja schon mal gesehen, vor gar nicht allzu langer Zeit, auch bei Raw im großen Main-Event damals, als Drew hier auf der verzweifelten Jagd nach dem Titel gewesen ist. Das war ein gutes Match und das verspreche ich mir hier auch, aber eben noch mit ein bisschen Overbooking, mit Eingriffen und Tumult, was CM Punk angeht. Und die Geschichte dahinter passt für mich. Aber gib Drew McIntyre den Titel. Das wird Zeit, damit er uns das unter die Nase reiben kann für ein paar Monate, bis dann CM Punk wieder da ist.
Frage: Was macht Damian Priest?
Boah, den brauche ich gerade. Das weiß ich gerade gar nicht.
Ja, das ist. Also eigentlich hätte ich gesagt, es könnte auch prinzipiell passieren. Rollins verteidigt irgendwie, kassiert hier oder einen Tag später einen ganz heftigen Beatdown von Drew McIntyre. Cash-in ist halt auch eine Option, weil Uhr macht auch Tick-Tack so langsam, ne?
Ja.
Muss man ganz klar sagen. Also, der Senior hat nicht mehr so ganz viel Zeit.
Der Senior.
Ja. Also, klar, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wann ist Money in the Bank? Ist ja irgendwie in Kanada im Juni,
Juni
oder sowas,
glaub Juni, ich, Juli, ne? Ja, normalerweise, ja.
Sind natürlich jetzt noch 2 Monate, aber was sind 2 Monate, ne?
Ja. So. Bin ich bei dir, aber ich sehe einen Damian Priest immer noch nicht da. Und ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass er jetzt nur durch den Titelgewinn plötzlich da ankommt, in diesen Card-Regionen. Weil das ganze Geschehen hier ist viel, viel heißer. Und es braucht diesen Cash-In nicht. Deswegen bei WrestleMania kein Cash-In. Das will ich da auch nicht sehen, weil es gerade nicht passt. Danach könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt noch nicht.
Ja.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der erfolgreich wird.
Ja. Aber halt auch da immer natürlich, ne, also hatten wir jetzt ja auch häufiger in letzter Zeit, ich persönlich finde, ein gescheiterter Cash-In, ne, spricht immer für schlechtes Booking. Dass man sagt, wir haben uns so entschieden in dem Moment, weil ja irgendwie war uns danach, also weißt du, so dieses, ja, lass dir mal den Koffer gewinnen, ja, und was ist dann? Ja, dann casht er halt irgendwann ein. Macht das Sinn? Ja, bestimmt. Also, so wirkt das immer auf mich.
Wir hatten ja schon mal so einen Moment, damals, als der Judgment Day den Tag Team Titles verloren hat, wo Damian Priest so verzweifelt gewesen ist, dass er den Koffer fast eingesetzt hätte. Vielleicht kann man die Unstimmigkeiten innerhalb des Judgment Day, vielleicht auch mit Titelverlust, da noch mit einbinden. Dass man sagt, ja, jetzt ist er da verzweifelt und dann setzt er ihn ein, einen dummen Moment. Und das war dann quasi ein Fehler, der dann auch vielleicht zum Bruch des gesamten Judgment Day führt. Eine riesengroße Katastrophe epischen Ausmaßes für den Judgment Day und für World Wrestling Entertainment.
Genau, weil er die Leute immer gut aussehen lässt, wie der Cash-In von Austin Theory für den US-Belt, ne?
Ja, war eine Bombe.
Ja, mega. Also, gucke ich mir heute noch manchmal an.
Ja, Austin Theory ist ja auch ein trauriges Kapitel. Wenn man ehrlich ist. Weißt du noch, der hat auch mal John Cena besiegt.
Ja, letztes Jahr.
So wie Solo Sikoa. Ja, wie geht das jetzt hier aus? Was ist jetzt deine Antwort hier auf die Frage, auf deine eigene Frage?
Ich sag, Drew McIntyre gewinnt.
Ja.
Und ich sag, Damian Priest casht nicht ein.
Okay. Sagt er und kratzte sich am Kopf.
Ja.
Bin ich dabei. Ich glaube auch nicht an Cash-In hier, sondern wenn dann ein bisschen später. Und Drew McIntyre holt sich das Ding hier.
Okay.
So, machen wir weiter hier. LA Knight gegen AJ Styles steht noch auf dem Plan. Papa gegen Papa, lieber Kai, wie fühlst du dich?
Ey, Match für Custody of Kai. Also, ich hab's auch schon mal im Magazin angesprochen. Ich mag sehr, sehr gerne diese Home-Invasion-Vignetten, die man da so hat, weil das bringt in so eine Fehde auch mehr Feuer rein. Ich find's generell ganz gut, wie man das hier aufgebaut hat, dafür, dass es eine Fehde ohne Belt ist, dass man, dass auch AJ selbst diesen Gag aufgegriffen hat. Ey, ich hasse LA Knight so sehr, ich fliege auch einfach nach Australien, um in das Match zu kosten. Sowas mag ich. Das, ich finde, all das sind auch so Sachen, ich hätte es noch irgendwie vor 3-4 Jahren nicht gegeben in der WWE. So unter Vinnie Mac, meiner Meinung nach, dass man so Sachen dann auch einfach aufgreift. Und ich mochte dieses Home-Invasion-Ding, wo dann LA Knight da abgeführt wurde. Jetzt auch jetzt die Brawls mit, ich versteck mich da irgendwie unter den Kameramännern. Sowas hat mir gefallen.
Und auch ein AJ Styles, der so langsam durchdreht, weil er überall irgendwo eine Attacke von LA Knight erwartet, ja, hinter irgendeinem Kapuzenmann, ja?
Ja, weil auch fast überall ein LA Knight steckt, muss man ja auch sagen. Also, das ist auch irgendwo berechtigt, ehrlicherweise. Würde ich die beiden gerne auch noch in anderen Kartregionen sehen? Ja, natürlich. Aber ich find's auch geil, dass wir die beiden hier auf der Karte haben, weil ich finde, die verdient's auch. Sind wir mal ehrlich, der LA Knight Hype ist jetzt ja auch so ein bisschen abgeflacht. Da hat man jetzt auch nicht so viel draus gemacht, außer immer so ein bisschen die goldene Ananas gewinnen zu lassen, ne? So hier mit der Battle Royale und so ein Kram. Deswegen ist geil, die kriegen hier ihr Singles-Match bei WrestleMania. Sei den beiden gegönnt. Ich finde aber auch hier sollte meiner Meinung nach dann ein LA Knight auch seinen Singles-Sieg holen.
Ach ja, ja, ja. Auch hier, laut deiner Meinung, ja, zwei alte Männer gegeneinander. LA Knight und AJ Styles, ja.
41, 46, ja.
Ja. Ich bin irgendwo dazwischen, also ich bin auch ein alter Mann.
Der dritte alte Mann.
Der dritte alte Mann, ganz genau, mit ähnlichen Haaren wie AJ Styles. Nein, das ist, ich finde, logisch, diese beiden hier in so ein Match zu stecken. Nicht nur, weil das so von der Geschichte ganz gut geklappt hat, auch diese, das fing ja erstmal so ganz leicht an mit dem umgeschmissenen Wasser im Prinzip, ne? Weißt du noch, wo dieses, ja, Turniermatch von AJ Styles und dann wo LA Knight am Kommentar gewesen ist und dann kippt da so Styles versehentlich so ein bisschen Wasser über die Birne und daraus ist es immer mehr eskaliert. Und ganz ehrlich, ich wüsste gerade auch nicht, wo packst du denn LA Knight?
Hey, warst du ja das Comeback von AJ, wo er dann direkt LA Knight umgeballert hat?
Kann sein, weiß ich gerade
nicht. Ja.
Aber das Ding ist, wo willst du die beiden denn hier noch in größere Matches reinstecken? Ne? Also, ja. Also US-Title ist belegt quasi mit Logan Paul. Du wolltest die LA Knight gegen Logan Paul haben. Hat's nicht gegeben. In die große Championship-Region passt da nicht rein. Und dann wird's ja auch schon langsam eng. Also von daher, lass die beiden auch hier ein gutes Match machen. Und gut ist. Ich weiß nicht so recht, was ich von dieser Match-Ansetzung selbst halten soll. Wie siehst du hier diese Konstellation? Was erwartest du dir von dem Match an sich?
Ich hoffe, dass man das Feuer, was in der Fehde stecken soll, auch ins Match transportiert. Natürlich, ne, also dieser Begriff, der sich irgendwann mal etabliert hat, diesen Pitbull AJ Styles, den man dann hier nimmt. Und ich glaube halt auch immer noch, dass AJ, auch wenn er jetzt irgendwie 46 ist, trotzdem auch noch ein echt gutes Match abliefern kann, weil, sind wir mal ehrlich, so AJ ist immer noch deutlich der bessere Wrestler von den beiden. Und ich glaube auch, dass ein LA Knight davon sehr profitieren könnte oder profitieren wird, meiner Meinung nach. Trotzdem sollte man dann hier eben auch LA Knight diesen Sieg geben, weil ich finde, du merkst ja trotzdem, auch wenn dieser LA Knight Hype abgeflacht ist, der ist ja trotzdem noch da.
Ja, ja.
Und ich glaube auch, dass du dieses Feuer ganz einfach wieder stark entfachen kannst, wenn du dem hier die Siege gibst. Und dann glaube ich halt auch weiterhin, dass der irgendwo in Richtung US-Belt-Region unterwegs sein kann, ohne Probleme. Also von daher, lass dir LA Knight den Sieg holen. Und falls dann der US-Belt noch belegt ist, dann kannst du die beiden auch nochmal in Backlash einander kämpfen lassen. Das haben wir jetzt ja auch schon bei Nacht 1 gesagt. Das gibt's ja mittlerweile ganz häufig, dass Backlash einfach Rerun der WrestleMania-Card ist in einer gewissen Art und Weise. Das kannst du dann auch hier machen. Und dann von mir aus auch das berühmt-berüchtigte Rubber-Match, dann wenn es dann 1-1 steht oder so. Trotzdem, LA Knight den Mania-Sieg und dann lassen trotzdem in Richtung SummerSlam oder sowas den Dingens holen, den US-Belt meiner Meinung nach.
Ja, Das passt für mich. Aber Logan Paul darf den auch ruhig erstmal noch ein bisschen behalten. Nee, ich glaube, das wird ein gutes Match hier in der Midcard werden, aber jetzt auch nicht, keins, was die Show stehlen wird. Ne?
Nee, also, ist auch nicht deren Aufgabe.
Eben. Das ist jetzt gutes Filmmaterial, die sollen dann ein souveränes Match catchen und am Ende darf es von mir aus auch ein LA Knight sein, der das Ding dann hier holt. Ich find's immer total merkwürdig, wenn AJ Styles dann auch den mit LA als Vornamen anspricht. Macht mich total kirre jedes Mal. Ja. Ich tippe auch auf LA Knight, weil, wie du schon richtig gesagt hast, der braucht den Sieg aktuell mehr und ich glaube auch, dass man mit dem noch ein bisschen gehen kann. Und ich finde auch LA Knight gegen Logan Paul auch so von den Persönlichkeiten her, finde ich, passt das ganz gut.
Auch von den Promoduellen her.
Ja, eben. Ja, das meine ich ja. Ja.
Ja.
Deswegen. Aber dann machen wir doch gleich an der Stelle weiter. Triple Threat Match um die WWE United States Championship. Logan Paul trifft auf Randy Orton und Kevin Owens. Ja, da hat sich ja hier so langsam zusammengefügt hier diese ganze Geschichte. Logan als ja neuer US-Champion damals von Ray hatte sich den geholt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ne? Genau. Und
bei Saudi Mania, oder?
Ja, meine ich auch, genau. Mit dem Turn von Santos Escobar war das damals. Und die Fehde mit Logan Paul und Kevin Owens, die läuft ja schon seit dem Rumble im Prinzip. Da hat man da quasi noch Randy Orton mit hier dazu geholt. Die geile Prime-Sponsoring-Geschichte, wo er dann auch Randy Orton sich eingemischt hat, hier dem KSI, dem Kollegen hier noch ein RKO verpasst hat. Dann so ein bisschen, ja, Kevin Owens und Randy Orton arbeiten zusammen, aber auch nicht so wirklich, vertrauen sich auch nicht. Das Thema mit den Brass Knucks wird immer wieder aufgegriffen. Was bedeutet das für das Match, lieber Kai, und wie hat dir die Vorgeschichte gefallen?
Ich glaube, also Vorgeschichte ist erstmal komplett solide und unterhaltsam, ist aber auch absolut nichts weltbewegend, das muss man ganz klar sagen.
Ja.
So, ja, du hast auch da eine Geschichte hinter, aber es ist jetzt keine Geschichte, wo du sagst, Mann, davon erzähle ich dem Mika noch in 10 Jahren über die geile Fehde von Logan Paul, Randy Orton und Kevin Owens.
Wer weiß.
Ja.
Ich weiß, ich erzähl viel über alte Dinge, also von daher. Ja.
Aber auch hier, ich glaube, das Match wird auch vom Aufbau her ganz klassisch sein. Du hast Randy Orton und Kevin Owens, die sich erstmal denken, ey, geil, wir können die ganze Zeit Logan Paul auf die Schnauze hauen.
Ja.
Und dann irgendwann kommt dieser Moment, oh, ich pin den. Nee, Moment mal, warum pinnst du den? Und bla, 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 bla. Und dann auf einmal sind die gegeneinander, ne? Weil, natürlich, wie soll auch Vertrauen da sein? Es ist halt Randy Orton und Kevin Owens. Also so, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt wenige Personen, denen man so schlecht vertrauen kann wie Randy Orton und Kevin Owens. Fragt man Sami Zayn oder jeden, der mal mit Randy Orton getaggt hat. Also von daher macht das schon Sinn, dass es dann innerhalb des Matches irgendwann zu dem Split oder zu diesem Turning Point kommt, wo die sagen, okay, jetzt hauen wir uns dann doch gegenseitig auch kaputt. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass, falls man sagt, oh, wir machen jetzt so einen Crowdpleaser, dann lässt man Randy gewinnen und man sagt, oh, guck mal, das ist Randy Orton. Oder, was ich für wahrscheinlicher halte, dass Logan Paul dann irgendwann sich da so durchwieselt und so einen Abstauber-Pin macht.
Die Frage ist doch, spielen ja auch die Brass Knuckles die eine große Rolle und machen den Unterschied letztlich aus? Also ich könnte mir da auch vorstellen, dass einer von den Faces da sich diese Schlagring sichert, zuschlägt, der andere weicht aber, will Logan Paul schlagen, der weicht aber aus und dann trifft, keine Ahnung, Kevin Owens, weiß ich nicht, Randy Orton oder sowas.
Ja, genau, und dann schmeißt Logan Paul dann den anderen aus dem Ring und sagt hier 1, 2, 3.
Ja, genau.
Also jetzt so ein Abstauber-Pin meine ich eben. Weil letztendlich ist ja ein Triple Threat Match, also der Schlagring wird ja auch legal sein, ne?
Ja, also von daher, ich glaube, sowas wird es geben und natürlich kannst du dann im Umkehrschluss dann auch irgendwann sagen, so ja, vielleicht gibt es auch einen Heel-Turn von Randy Orton oder Kevin Owens, könnte ich mir auch tatsächlich ganz gut vorstellen, weil beide funktionieren eigentlich als Heel fast noch besser. Ja. Randy Orton ist noch so auf dem Nostalgia-Train, sehe ich da noch nicht. Kevin Owens, könnte ich mir schon eher vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, eben, aber also deswegen sollte man jetzt sagen, aber wir machen Crowdpleaser, dann lässt Randy Orton gewinnen, aber ich gehe eigentlich zu 95% davon aus, dass der Logan Paul verteidigt. Muss man aber auch ganz klar sagen, wir haben aktuell sehr viele lange Regentschaften, was die Gürtel angeht. Die Logan Paul Regentschaft ist jetzt auch eine dieser Regentschaften, die mir wirklich nicht so gut gefällt. Also Logan Paul macht seine Sache natürlich gut, aber er trägt halt auch den Belt spazieren und macht da halt sein Social Media Ding mit natürlich, ne? Was dann für Aufmerksamkeit sorgt, aber jetzt so aus Wrestling-Fansicht gibt einem das jetzt nicht so viel, diese Promotour.
Ja, genau. Bei Crown Jewel, wo er sich den Belt geholt hat im Oktober letzten Jahres, ganz genau.
Ja, aber es war auch schon ein halbes Jahr dann, ne?
Ja. fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit, sage ich dir. Ja. Nein, das ist schon okay, aber es ist jetzt auch nichts, auch darüber werde ich meinem Sohn nicht erzählen in Zukunft.
Aber das meine ich ja, wenn du es mal guckst, ne? Rhea ist jetzt seit einem Jahr Champ, Roman ist länger Champ, als ich denken kann. Rollins ist halt seit, wann war das, irgendwie im Mai oder sowas, wo er da gekrönt wurde auch mit dem neuen Belt. Ja, dann IC-Belt, müssen wir auch nicht drüber reden. Dann der US-Belt auch schon wieder ein halbes Jahr. Also, weißt du?
Ja. Ja, so, ja, ja.
Natürlich, aber ich habe jetzt keinen Bock auf die heiße Kartoffelzeit, die wir so oft angesprochen haben. Aber so, wenn halt jede Regentschaft einfach irgendwie lang ist und manche Belts wirklich nur spazieren getragen werden, dann ist es so ein bisschen stale.
Ja. Aber trotzdem, der Belt darf hier von mir aus gerne noch ein bisschen bei Logan bleiben, noch so 2-3 Monate und dann reicht's auch. Vielleicht beim SummerSlam oder so.
Ja.
Okay. Machen wir weiter. Wir haben noch das Match um. Nein, machen wir gleich. Machen wir erstmal das Six-Man Philadelphia Street Fight Match zwischen The Pride, also Bobby Lashley und den Street Profits, begleitet von B-Fab natürlich, und dem Final Testament, also Karrion Kross, Akam und Rezar, die Authors of Pain, begleitet von Scarlett und Paul Ellering. So, lieber Kai, ich weiß, dass du kein großer Fan von dieser ganzen Geschichte bist. Ich weiß, dass du kein Fan von den Jungs vom Testament sind hier, den alten Kirchenbrüdern und Schwestern. Ich muss aber sagen, die Stipulation Philadelphia Street Fight reißt jetzt hier ein bisschen für mich raus. Ich finde auch, dass es so eine relativ generische Midcard-Fehde zweier neu formierter Stables ist. Aber ich habe ein bisschen Bock darauf, dass die sich jetzt hier so mit allem verprügeln, was nicht nagelfest ist.
Das ist aber auch das Einzige, ne? Also muss man ganz klar sagen. Also es lebt von dieser Stipulation und ich hoffe auch, dass es dann auch wirklich so Philadelphia Street Fight ist, ne? Dass sie nicht sagen, ja, wir nehmen Stühle und ein paar Kendo-Sticks und machen dann noch einen Tablespot, sondern ich will dann auch alles Mögliche haben, ne? Also, so wie damals beim, was war es, Anarchy in the Arena, so, ich will da einen Toaster dabei haben oder so ein Kram, also. Es dürfen jetzt nicht die gleichen drei Waffen sein, die wir immer sehen, sonst ist es wirklich nervig. Aber es ist hier, ja.
Du zuerst.
Ja. Aber es ist ja trotzdem mit Abstand das schwächste und interessanteste Match auf der Card.
Ja klar, das ist ein reines Filler-Match. Und ich musste da, als das angekündigt worden ist, musste ich an WrestleMania 13 denken. Mal wieder, ne? Olaf erzählt alte Dinge. Da gab's kein Philadelphia Street Fight, da gab's einen Chicago Street Fight, weil WrestleMania 13 war. Surprise. Der war ja in Rosemont, Illinois, also ein Stadtteil von Chicago. Und da haben wir gehabt Ahmed Johnson und die Legion of Doom gegen die Nation of Domination. Und das Ding war überraschend witzig und die haben sich da wirklich alles um die Ohren gekloppt. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass die ein Waschbecken dabei gehabt haben und Kette und Stühle und all möglichen andere Krempel. Und das ging nur 10 Minuten. Und mach das hier genauso. Gib denen 10 Minuten, die sollen sich verkloppen, dann irgendein großer Spot zum Ende. Von mir aus lass diesen Double Collider, Doppel Whopper, Powerbomb Ding von dem Final Testament von den Authors durch Tische und keine Ahnung was machen und gut ist, ne? Dass es einfach geil aussieht. Gib denen 10 Minuten, lass sie sich verkloppen und gut ist. Also finde ich jetzt von der Ansetzung her des Talents, finde ich das okay. Aber ich glaube auch, dass es innerhalb der Dynamik von diesem Gesamtkonstrukt WrestleMania wichtig ist, dass du auch mal so einen wilden Brawl hast. Warum denn nicht?
Deswegen. Ja, weil gerade auch im Vergleich zu Nacht 1 hast du ja schon sehr viel so diesen klassischen One-on-One-Catch, ne?
Ja.
Also, oder halt auch jetzt auch nicht viel mit Stipulations oder sowas. Das ist ja bei Nacht 1 noch anders. Da hast du dann auch nochmal mehr Tag-Matches und dann verschiedene Sachen, ne? Also,
Leiter-Match natürlich, ja, ne? Du hast auch Six-Woman-Tag-Match, ja.
Genau, das wirkt halt irgendwie abwechslungsreicher an sich, als wenn du dir jetzt die Card so anschaust. Von daher, ja, lass das so einen schönen Car-Crash sein, nimm alle Waffen mit rein, dann passt das. 10 Minuten und gut ist. Mehr brauche ich da aber auch nicht.
Wer macht das?
Boah. Also, auf ganz doof gesagt, brauchen schon beide Teams den Sieg, wenn man jetzt mal ehrlich ist.
Ja.
Ich sag mal, nimmt The Final Testament.
Nee, ich sag The Pride holen das Ding. Die machen dann die Rocky-Faust am Ende und stehen auf der Treppe. Oder so. Die
Nation of Domination.
So ungefähr, genau. 2 Matches haben wir noch auf der Card. Man merkt, hier ist nicht ganz so viel Substanz an der Card. Es fehlt einfach ein Match. Also bin mal gespannt, wie man das dann auffüllen wird. Wie gesagt, Hall of Fame, bisschen drumherum. Vielleicht noch irgendwas Promomäßiges oder Überraschungsauftritt. Wäre hier sicherlich nicht schlecht. Wir haben nämlich noch das Match, was ich eigentlich gerade eben schon picken wollte. Den Kampf um die WWE Women's Championship. Io Sky, Titelträgerin, trifft auf Bayley. Bayley hat den Royal Rumble natürlich gewonnen. Die Kumpaninnen von Damage Control waren erstmal noch so, ja, cool, yay, gut gemacht. Aber natürlich, ja, wenn es dann um den Belt geht, dann wird es sehr schnell persönlich. Und da war ja dann auch sehr schnell klar, dass Bayley ja nicht Rhea Ripley herausfordern wird. Da gab es ja dieses Segment, wo Nia Jax sie ja auch zurechtgewiesen hat, sodass dann eigentlich nur Io Sky übrig blieb. Es gab dann anschließend auch den Split von Damage Control. Also Bayley wurde ausgestoßen. Erst sah es noch so aus, als wäre Dakota Kai auf ihrer Seite. Aber Dakota Kai ist ähnlich verlässlich wie ein Kevin Owens oder wie ein Randy Orton. Auch die hat sich natürlich dann gegen Bayley gewandt. Ja, Bayley jetzt ganz allein gegen Io Sky und gegen Damage Control. Wie gefällt dir hier die Entwicklung von Bayley? Die hat ja auch schon große Reaktionen gezogen.
Ja, das stimmt. Also die Leute haben dann ja auch oder sich ja auch sehr für Bayley gefreut. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Baileys Rumble-Sieg natürlich gerade nach dem Rumble extrem untergegangen ist. Auch da natürlich durch die ganze Cody Rhodes Rock-Sache. Und ich glaube, auch hier lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, ist das Ding eigentlich relativ klar. Man gibt hier Bayley den Belt, so Damage Control. Ja, natürlich, die sind das dominanteste Frauenstable in der Geschichte. Aber auch hier, die werden hier weiterhin die Prügelknaben sein. Ich kann mir auch hier wirklich sehr gut Eingriffe von außen vorstellen. Aber trotzdem, dass Bayley dann da durchkommt. Und es macht halt auch nur Sinn, weil auch da natürlich eine Io Sky ist gut im Ring, hat aber auch wenig Mehrwert für den Belt geschaffen, ne? Ja. Ich glaube halt auch, dass eine Bayley das deutlich besser schafft. Also wir werden jetzt, ja, oder wir haben ja auch gesagt, man kriegt dann diese Face-Bayley, weil es ist halt jetzt auf jeden Fall nicht Hugger-Bayley geworden, ne? Aber nichtsdestotrotz ist deutlich mehr im Face-Modus unterwegs. Die Leute mögen sie und sagen, ach, guck mal, Bayley, jetzt hier, gib ihr doch ihren großen Moment. Und ich denke mal, den wird sie hier kriegen und wird sich dann auch den Belt holen.
Ja. Und man muss auch sagen, dass natürlich die Io Sky auch quasi jede Gegnerin durch hat als Titelträgerin. Sie hat sich den Belt ja von Bianca Belair geholt, hat auch gegen die Fäden gehabt. Sie hat gegen Asuka einen Titel verteidigt, gegen Charlotte, Selina Vega, Michin, eigentlich so alle, die da sind, hat sie Matches bestritten. Und ich finde, da war halt auch wenig Emotionales dabei. Das waren sehr oft gute Matches, aber so ein bisschen was hat gefehlt, auch in der Charakterentwicklung.
Auch wenig was im Kopf bleibt, ne?
Ja, ja, eben. Also,
ich verwette meinen Hintern darauf, auch gerade bei den Namen, die du vorgelesen hast, dass die Leute sich denken, ach echt? Die haben gegeneinander gekämpft? Weil, sage ich ganz, ging mir jetzt gerade auch so. Also, weil davon wirklich wenig bis nichts im Kopf geblieben ist.
Ja, ich finde übrigens hier die Entwicklung von Bayley finde ich gut. Also das macht man gut. Ich finde es auch richtig, dass sie nicht zu dem Hugger-Gimmick zurückgegangen ist. Das hat auch gar nicht mehr gepasst. Mhm. Die ist ja auch ein bisschen älter geworden, ein bisschen reifer geworden. Dieses bunte, quietschige passt da einfach nicht mehr. Finde ich gut. Ich finde, dass sie am Mikro nach wie vor eine der Säulen innerhalb des WWE-Produkts, innerhalb der WWE-Division sind. Und bin auch sehr froh, dass sie nicht mehr Ding-Dong sagt zwischendurch.
Ach Gott, ja. Das stimmt.
Aber ich glaube auch, dass man hier diesen Weg gehen wird. Also Bayley muss das eigentlich jetzt holen. Es reicht mit Io Sky. Du hast gerade schon diese überlangen Titelregentschaften angesprochen. Hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo man sagt, okay, es ist genug.
Ist
die Fehde gibt's ja auch her. Ja, es ist wirklich so. Die Fehde gibt's ja auch her. Und vielleicht kann man das sogar dann noch mal so machen. Dann will Damage Control eingreifen. Und dann greifst du quasi noch mal dieses Six-Moment-Tag-Match vom Vortag auf, dass dann die Babyfaces, also Naomi, Jade Cargill und Bianca Belair nochmal rauskommen, um Damage Control wieder zu vertreiben, damit Bayley ihren großen Moment hat. Also sowas in der Art. Und dann kann man sich halt überlegen, wie man dann die Geschichte weitermacht. Ist natürlich auch immer nie gewesen hier mit Charlotte Flair, die sich verletzt gehabt hat. Da muss man auch mal sehen, wann die wieder kommt, um dann die Division nochmal ein bisschen aufzupeppen. Aber grundsätzlich, gib Bayley den Belt, mach sie ja nichts Falsches mit. Die hat's auch verdient. Sie soll auch ihren WrestleMania-Moment jetzt bekommen und gut ist. So, gut ist. Olaf sagt das.
Hunter? Apropos WrestleMania-Moment bekommen.
Ja, finishing the story und so, ne? Wir haben das Match um die Undisputed WWE Universal Championship zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes. Und da wissen wir natürlich die Stipulation noch nicht. Also wir haben es ja im Podcast zu Night One angesprochen. Entweder wird die Bloodline verbannt sein, sofern denn Rhodes und Rollins das Tag-Match gegen die Bloodline, also The Rock und Roman Reigns, gewinnen sollten. Wenn sie das nicht schaffen und die Bloodline hier gewinnt, dann wird es Bloodline Rules sein. Und das heißt natürlich ganz einfach, es gibt keine Regeln. Eingriffe sind okay, Waffen sind okay. Wir haben uns ja darauf festgelegt, wir gehen beide davon aus, dass es hier Bloodline Rules wird. Ja, Kai, jetzt geht die große Spinnerei los. Ne? Eigentlich müssen wir jetzt hier zwei Szenarien durchbauen, wenn man ehrlich ist. Oder?
Ja, also ich würde direkt mit der Tür ins Haus fallen. Und zwar die Frage, kriegen wir einen Turn von The Rock gegen Roman? Guck mal, ich lasse dich noch kurz überlegen und sag, was mein vielleicht Problem damit wäre, weil würde Rock gegen Roman turn oder würde man das jetzt ganz groß aufziehen? Also es wird Sinn machen, natürlich. Ja. Ne? Es wird sehr, sehr viel Sinn machen. Die Frage ist aber, nimmt das das Spotlight von Cody Rhodes weg und schmälert das dann irgendwie diesen Cody Rhodes Sieg, wenn Cody seine Story nur finisht, weil er gerade Glück hat, dass The Rocks Ego in dieser Storyline dann sagt, du, ich finde das gar nicht so cool hier, du mit Tribal Chief und sowas alles. Wär's dann nicht eigentlich besser, dass hier ein Cody against all odds wortwörtlich, der sich dagegen alles durchsetzt, weil wir ja auch gesagt haben, okay, es wird hier höchstwahrscheinlich zu Bloodline Rules kommen, der sich dann gegen Jimmy und Solo und auch The Rock, der auch gesagt hat, so ey, solange ich hier bin, gewinnst du den Belt nicht, Kollege Schnürschuh. Gewinnst du das nicht? Sich dagegen durchsetzt und der Turn dann erst bei Raw oder bei SmackDown passiert, weil du dann den größeren Moment, also du hast dann einmal diesen großen Cody Rhodes Moment für sich selbst, den er sich selbst erarbeitet hat und danach den Turn, wo die Bloodline ihr eigenes Ding macht. Das würde ich persönlich besser finden.
Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier schon einen Turn sehen. Ich glaube, dass wir hier den Grund für einen möglichen Turn sehen könnten. Ich habe es ja schon bei Nacht 1 angesprochen, vielleicht gibt es auch da schon Uneinigkeit zwischen den beiden und vielleicht ist dann hier der Moment da, wo diese Unstimmigkeit dann auch eskaliert, dass dann, weiß ich nicht, The Rock Roman einen ballert oder sonst irgendwas oder Roman Reigns verpasst The Rock versehentlich einen Superman-Punch oder sonst irgendwas, dass es dann schief geht und dass es eine Andeutung von einem Turn gibt, aber nicht in dem Sinne, dass dann The Rock absichtlich Roman Reigns den Titel kostet, sondern dass dann also was aus dem Affekt heraus passiert oder dann und der endgültige Turn, den gibt's dann erst in der Weekly, weil du brauchst ja auch einen Cliffhanger. Die Leute wollen eben sehen, wie es weitergeht und ich will nicht sehen, wie Cody Rhodes am Ende von The Rock irgendwie den Arm in die Luft gereckt bekommt und sagt und The Rock sagt dann, gut gemacht, Junge, das hast du toll gemacht, jetzt gehst du deiner Mama, weißt du, das will ich nicht sehen, sondern Cody soll hier alleine stehen, der darf mit seinen Freunden stehen, aber der soll nicht mit The Rock hier stehen.
Ja.
Das fänd ich falsch. Aber sehen wir denn ihn überhaupt hier als den, der seine Geschichte beendet? Wird er hier ein neuer Champion werden? Oder zieht man uns nochmal eine Nase und sagt, nee, three times a charm, also alle guten Dinge sind drei. Nächstes Jahr machen wir es einfach nochmal.
Hätte ich, also ne, auch da muss ich jetzt ganz klar sagen, hättest du mich letztes Jahr gefragt, hätte ich auch gesagt, Cody muss gewinnen, alles andere ist dumm, ne? Und ich sag hier noch mehr, Cody muss gewinnen, alles andere ist dumm. Weil es wäre wirklich komplett bescheuert, würde man Cody hier nicht gewinnen lassen. Aber auch, ne, muss ich trotzdem, das hätte ich dir auch letztes Jahr so gesagt.
Hast du,
ne?
Glaube ich, auch, ja.
Ja, nur es ist hier auch noch mal größer. Ne? Du hast hier WrestleMania 40, du hast The Rock dabei, du hast die Bloodline, die jetzt Potenzial hat, komplett zu implodieren, ne? So komplett on top, grandest stage of them all und dann Roman verliert alles in Anführungsstrichen. Also es muss eigentlich so kommen. Also Cody ist dafür gemacht. So klar, lassen 10-mal den Rumble in Folge gewinnen. Irgendwann schafft das. Weil es ging ja auch letztendlich darum, so ein bisschen, hier verlierst du jetzt hier das Match, dann ist für dich vorbei mit Roman Reigns herausfordern. Ne? Das wurde ja auch gesagt.
Ja, ja.
Das ist jetzt zwar nicht die Stipulation, also das ist nicht niedergeschrieben als Stipulation, aber das hieß es ja auch, ne?
Ja.
Obwohl, damit hat er natürlich auch bei AW Erfahrung gemacht mit diesem, ja, du darfst nicht mehr um den Belt kämpfen.
Das war auch eine tolle Idee übrigens.
Ja, war super schlau auch. Da nochmal alles Gute von mir an der Stelle.
Hat er selber ja auch gesagt, das war eine dumme Idee, dass das so früh festgelegt worden ist, ja.
Also, deswegen, ich sag's trotzdem, Cody Rhodes muss hier gewinnen. Und was meinst du dann, was bei Raw After Mania los ist? Show bitte öffnet, Cody Rhodes kommt raus mit dem Belt, also es wird viel geweint natürlich, so, es ist hier so, Papa, ich hab's geschafft.
Und die Mama am Ring hier bei WrestleMania, hallo,
das ja, wollen wir auch sehen, ne? Also auch da, ne, auch bei dem Match, dann die Mutter ballert The Rock eine, oder? Also auch so, gibt ihm mal eine Backpfeife oder so. All sowas. Also da ist doch so viel Feuer und Potenzial drin für ganz viele kleine Explosionen, die es da geben kann. Das muss einfach, muss.
Aber wir haben ja schon bei Nacht 1 zum Tag-Match gesagt, so, ja, da kriegen wir schon Overbooking galore, gerade gegen Ende. Ne? Da haben wir ja keine Stipulation. Das ist ja normal, one fall to a finish mit Disqualifikation und allem drum und dran. Das heißt, da muss man auch schon mal den Ref umhauen, damit man hier alles machen darf, werden wir garantiert auch kriegen. Wenn wir jetzt mit Bloodline Rules ausgehen, dann haben wir jetzt zwei Matches in Folge, die quasi pures Chaos sein könnten, oder?
Ja, aber ich find's auch hier komplett okay.
Okay.
Weil es auch zur Bloodline passt. Also, weil sind wir mal ehrlich, wenn da jetzt Bloodline Rules draufsteht, ne? Und auf einmal ist es ein One-on-One-Match, da würden doch alle sagen, hä? Macht ja gar keinen Sinn. Also, das ist ja die Bloodline, dieses Numbers-Game auspacken, ne? Dann alle mit reinnehmen.
Und das werden wir ja hier eben nicht haben, ne? Also, weil ich gehe davon aus, wenn wir hier Bloodline-Rules haben, dann haben wir ja quasi diesen Gang-War. Ne? Natürlich wird die Bloodline erstmal attackieren, aber dann werden eben auch Jey Uso und Seth Rollins wahrscheinlich nochmal mit rauskommen und werden dann hier mitmischen.
Natürlich.
Und in welchem Zustand Seth Rollins nach dem Match gegen Drew McIntyre ist, kommt er auf einer Krücke, im Rollstuhl, humpelnd, was auch immer, Arm in der Schlinge, aber ich gehe davon aus, dass wir das hier dann auch nochmal bekommen werden.
Also auch da, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir drehen das Dummheitslevel Overbooking auf Maximum, ne, dann kommt vielleicht ein neues Familienmitglied noch irgendwie dazu und greift ein und du bist so, jetzt sind alle schon da und ach Gott, guck mal, jetzt kommt auch noch Dustin Rhodes raus, ne?
Also, habe ich gesagt, ja.
Ja, eben, deswegen meine ich, also hier ist ja ganz, ganz viel Potenzial drin, für verschiedenste Szenarien und Run-Ins und wer schlägt wen nieder. Genauso wie dann ist da irgendwie Solo und Jimmy und dann kommen Jay und Rollins und dann prügeln sie sich raus, dann kommen sie aber doch nochmal zurück und also all sowas, ne? Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das weniger Match dann ist, sondern natürlich gibt's dann auch die Phase, wo dann Cody Rhodes, dann gibt's einen Gürtelschlag und nochmal und nochmal und nochmal und dann kriegt er auch den Beatdown. Also ich glaube auch hier, dass Cody hier richtig leiden muss.
Ja,
komplett, muss er. Ne? Der wird hier, auch hier, ne, ist die Frage, wie man es dann macht, vielleicht für zukünftige Shots. Eigentlich wäre es auch krass, wenn Cody hier blutet, ne, wenn man es schon mal genutzt hat. Wirklich so dieses, der wird halt komplett zu Brei geschlagen und gewinnt am Ende dann doch. Aber die Frage ist natürlich, wie machst du das dann in zukünftigen Promo-Shots, wo du sagst, ah, hier ist WrestleMania 40 und auf einmal steht da ein blutüberströmter Cody Rhodes, der den Belt hochhebt. Das wird dann so ein bisschen schwierig. Aber eigentlich wird auch sowas zur Dramaturgie beitragen, wenn man ehrlich ist. Ne?
Absolut. Oder Roman muss bluten, damit Cody seine Revanche bekommt.
Ja. Oder
The Rock muss bluten.
Ja. Oder, ja. Also ich glaube irgendwie auch nicht, dass man The Rock bluten lässt, weil es ist irgendwie The Rock, ne?
Ja, der ist auch zu schön. Den braucht man auch auf sein Gesicht. Der ist
picture perfect, der Mann. Also, aber hier wird und muss ganz, ganz viel passieren.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass das weniger Wrestling-Match wird. Ohnehin, also klar werden wir ein Wrestling-Match bekommen, ne? Aber ich glaube, es wird auch sehr viel Storytelling dabei sein. Es wird viel Provokation dabei sein. Roman wird viel reden auch dabei, weil wir kennen das. Wenn es Bloodline Rules gibt, es wird gequält werden. Wir haben die Candlesticks angesprochen. Was wie Handschellen kann ich mir da auch sehr gut vorstellen.
Ja.
Dieses Gang Wars Ding mit den beiden Fraktionen, die wir jetzt über die letzten Monate gesehen haben, das wird eine große Rolle spielen, wenn wir Bloodline Rules bekommen. Alles andere macht halt für mich keinen Sinn. Ich will kein einfaches One-on-One hier sehen. Einfaches One-on-One hat man im letzten Jahr.
Ja.
Das will ich noch mal sehen. Du musst jetzt eine Stufe höher gehen und das ist dann eben die nächste Eskalationsstufe und die geht auch nur mit Bloodline Rules.
Ja.
Und dem Seth Rollins wird es nicht schaden, wenn er den Pin hier fressen wird. Dann hat er ein schlechtes Wochenende, der gute Seth. Mein Gott, ist dann halt
ja.
So.
Ist ja auch Profi.
Ja, da muss er mit umgehen. Ne? Einmal eine Eistonne, dann wieder kalt abduschen und ab die Post.
Wollte ich gerade sagen. Und dann aufstehen, Krone richten, weitermachen.
Genau so. Ja, gehen wir beide davon aus, dass hier Cody jetzt seine Geschichte beenden wird?
Ja, Cody, finish mal deine Story, komm. Sei dir auch gegönnt. Wirklich. Also, habe ich auch noch Chris geschickt, auch nochmal so ein Instagram-Reel gesehen von so einem Entrance von Stardust. Ne? Aber es, doch, der hieß Stardust, ne?
Ja, ja, hieß Stardust, ja.
Wo es dann, wo dann dabei stand, es ist wirklich verrückt, dass sich Cody Rhodes davon erholt hat. Also, es sei ihm komplett gegönnt. Ich finde, der ist ein Company Guy, der ist Face of the Company, ne, wie er das auch alles macht. Also wirklich, das gibt dem Jungen den Belt.
Du musst es jetzt auch machen, weil ich glaube, viel länger kannst du dieses Clean-Cut-Babyface auch nicht mehr bringen. Also wenn der jetzt noch gegen, wie groß sollen denn die Hindernisse noch werden, denen er gegenübersteht? Weil darum geht's ja. Du stellst ihm ja immer wieder neue Hindernisse in den Weg und er wird immer wieder niedergeschlagen, wird zurückgeworfen, dann schafft er es wieder, dann wird er wieder zurückgeworfen, die Verletzung, wird davon auch nicht vergessen, was er da alles über sich hat ergehen lassen, der Rumble-Sieg, ne? Jetzt musst du es machen. Also wenn ich schon im letzten Jahr dann jetzt, weil ansonsten, glaube ich, haben die Leute irgendwann keinen Bock mehr auf den. Oder warum,
ja,
warum soll man den dann noch abfeiern, wenn der immer abkackt hier am Ende?
Ja, eben. Also das, ich glaube auch, man wird auch da sehr extrem mit Nearfalls spielen.
Ja,
ne?
Ja.
Dann ist dann Solo so ähnlich wie letztes Jahr, dann gibt's den Spike, dann gibt's den Spear und dann 1, 2 und dann 2,9 und dann passt dann noch so ein Stück Papier zwischen Hand und Matte und dann kommt Cody raus. Also, und auch da natürlich, ne, wir werden den Bionic Elbow sehen und also das wird alles mitgenommen.
Ja, ja. Ganz viele Referenzen auf die Geschichte der Familien, auf, ja, wie du auch schon gesagt hast, ne, die Kuhglocke und ich weiß nicht was alles, wenn wir alles mit dabei haben.
Ja.
Mama Rhodes, vielleicht kommt die mit dem Belt, wir werden sehen.
Ja.
Aber es riecht halt alles nach großem Drama einfach und auch großes Drama gehört zu WrestleMania dazu. Das kann eben auch geil sein, aber ich bin gespannt, ob man da es auch wirklich schafft, auf den Punkt abzuliefern. Weil großes Drama kann auch, wenn du es übertreibst, schnell in großen Quatsch ausarten. Genauso kann es eben sein, dass wenn das große Drama nicht groß genug ist, dass es antiklimatisch wirkt. Und
ja,
mal schauen, wie es ausgeht. Ich habe da Bock drauf. Also jetzt gerade auch, wo wir noch mal drüber gesprochen haben, mit dem Tag-Match vorneweg, das ist schon auch verdammt clever gelöst, wie man das jetzt hier macht. Das fühlt sich groß an. Und ich habe Lust drauf. Und ich will dann eben auch einen feiernden Cody mit Jey Uso mit Seth Rollins sehen, die dann alle Best Buddies sind. Gut, Seth Rollins hat kein Belt mehr. Pech gehabt. Aber es ist nun mal so. Mal gewinnt man, mal verliert man. Mal gewinnen die anderen.
Wollte sagen, mal verliert man, mal gewinnen die anderen.
Nein, ich habe Lust drauf und ich bin sehr neugierig darauf, wie man das dann hier alles auflösen möchte. Ja, Kai.
Also ich bin wirklich extrem heiß. Ne? Also ich kann es wirklich nicht anders sagen. Also ich habe so viel Bock auf, wie gesagt, also diese Bloodline-Storyline. Es ist wirklich ganz, ganz krass wellenartig. Also wir sprechen manchmal in den höchsten Tönen davon und manchmal sagen wir auch, boah, jetzt hat sich's aber dann durcherzählt. Also ich weiß auch noch, wo wir diese Phase hatten, dann auch gerade so letztes Jahr irgendwie so um Sommer herum, wo wir gesagt haben, oh, boah, schwierig. Dann und auf einmal kam wieder dieser Civil War und du warst dann wieder drin und dann hin und her und dann.
Danach warst du wieder draußen vor allem.
Genau, und dann wollte ich gerade sagen, danach warst du draußen, weil dann gab's so diesen dummen Jimmy Uso-Term, wo du gesagt hast, ah, das ist auch irgendwie bekloppt. Aber, also, das wird, na, das ist jetzt schon in die Geschichte gegangen, auch mit seinen Höhen und Tiefen, als eine der besten Storylines aller Zeiten, ne? Also, das kann man wirklich nicht anders sagen.
Ja, und die auch letztlich dafür gesorgt hat, dass WWE wieder gewachsen ist einfach, ne? Man hat neue Stars geschaffen. Wie wir schon bei Nacht 1 gesagt haben, wer hätte jemals gedacht, dass wir einen Jey Uso so annehmen würden als Singles Wrestler, ne? Oder auch Jimmy Uso. Das hat man alles sehr gut gemacht und das kulminiert jetzt im Prinzip bei dieser WrestleMania und bei der Jubiläums-WrestleMania. Auch das musst du erstmal schaffen, bei der Jubiläums-WrestleMania auf den Punkt, so eine Geschichte dann auf die Beine zu stellen, die sie jetzt so lange läuft. Also klar, man hat ein paar Umwege genommen Anfang des Jahres, aber ich finde, man hat da eine sehr gute Lösung gefunden. Wie gut die dann tatsächlich sein wird, werden wir dann sehen, wenn wir unsere Review-Podcast machen, lieber Kai.
Ja, ich bin super gespannt.
Genau, und damit sind wir, glaube ich, auch mal durch hier mit der ganzen Kiste. Genau, wenn ihr ein bisschen Unterhaltung haben möchtet während WrestleMania, schaut gerne bei uns auf Discord vorbei, da natürlich nochmal an der Stelle der Tipp. Den Link findet ihr in den Shownotes oder auch in der Videobeschreibung. Ansonsten, glaube ich, kann man nur sagen, viel Spaß allen, die es live gucken, viel Spaß allen, die es später gucken, aber vor allem eine gute Zeit, oder es ist ein geiles Wrestling-Wochenende, nicht nur WWE und NXT, sondern es gibt ja so viel Wrestling, also du kannst dich ja zudröhnen für die nächsten 3 Wochen, wenn du willst.
Ja, also wirklich, du kannst eigentlich samstags morgens anfangen und bis irgendwie Dienstag durchgucken,
wenn du willst. Zwischendurch noch eine Pizza bestellen oder so,
aber
ganz, ganz ungesund, warum auch nicht. Nein, das ist eine wunderbare Zeit, um Wrestling-Fan zu sein, um das hier nochmal abzuschließen, ganz egal, welche Buchstaben auf der Promotion stehen. Es ist momentan einfach wieder richtig viel los und das finde ich sehr, sehr spannend und genauso muss das eigentlich auch sein. Deswegen wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Es ist ein bisschen wie Weihnachten, fühle ich mich gerade.
Guten Rutsch auch.
Ja, genau das. Und wir hören uns dann natürlich wieder zum einen bei Headlock das Magazin, dann schon am Freitag und dann natürlich auch bei den Review-Podcasts hier am Sonntag und am Montag. Am besten da auch auf den Discord schauen. Da werde ich garantiert auch nochmal zwischendurch so den Zeitplan reinstellen, wann wir denn aufnehmen, wann das Ding online sein wird. Kai, letzte Worte.
Ich habe einfach Bock, wirklich. Ich bin richtig heftig gehypt. Also jetzt, ich habe mich so richtig selbst hochgehypt, merke ich gerade. Ja, wirklich. Also auch allen viel Spaß beim Schauen und wir hören uns dann bei der Review.
So machen wir das. Und damit sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.